Triggerwarnung. In diesem Podcast werden rassistische Begriffe zitiert. Brücken bauen mit Hans Sapai. Ein Podcast von SWR 3.
Herzlich willkommen, Pablo Thiam. Mein Freund, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gesehen, ey. Du siehst gut aus.
Ewigkeit, du auch. Weniger Haare, aber dafür mehr im Gesicht. Aber ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Das ist wunderbar. Wir haben uns echt lange nicht gesehen. Wird wieder Zeit, dass ich vorbeikomme oder du vorbeikommst. Du hast auf jeden Fall noch Haare auf dem Kopf. Ich nicht mehr. Da wächst nichts mehr. Wie war die Woche? Anstrengend?
Ja, die Woche war anstrengend. Sind Neuigkeiten rausgekommen bei uns jetzt hier in meiner Arbeit als Akademieleiter. Wir werden nächstes Jahr unsere U23 abschaffen. Sehr kurzfristig alles rausgekommen. Das gab viel Unruhe. Das heißt, du musst die Leute abholen, persönlich mit denen sprechen. Da sind doch einige betroffen und deswegen, ja, waren es jetzt lange anstrengende Tage.
Oh, das sind wirklich krasse Neuigkeiten, wenn man U23 abmeldet. Da will ich jetzt nicht in deine Haut stecken, aber ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber das ist ja dein Job, dass du jedes Jahr jetzt schon über Jahre jetzt machst und schon drin steckst und auch mit sehr guter Qualität, wie ich das so von Weitem sehe und beurteilen kann. Ich hab mich gefragt, wir kennen uns jetzt so lange. Wann war das erste Mal, als wir uns gesehen haben? Kannst du dich daran erinnern?
Ach, nee, ich habe die ersten Erinnerungen habe ich mit deinem Bruder Eddie, ne? Mit dem ich in Köln zusammengespielt habe, in der zweiten Mannschaft, auch dann so ein bisschen bei den Profis. Der hat, Eddie, Athlet durch und durch, hat immer trainiert, hat mich immer in den Kraftraum mitgeschleppt und die Übung vorgemacht und das sind so die ersten Erinnerungen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß, dass irgendwann mal Eddie mir gesagt hat, der hat einen jüngeren Bruder, der kommt irgendwann auch mal vorbei. Daran kann ich mich erinnern, aber an die allererste Begegnung weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir uns in der Disco öfters mal begegnet sind. Daran kann ich mich erinnern.
ich weiß, ich habe dich allererste Mal gesehen, aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Da glaube ich, da warst du warst bei FC B-Jugend oder A-Jugend. Ich glaube, kann A-Jugend gewesen sein. Da war ich bei Victoria in der B-Jugend und dann war es ja damals noch so, die B-Jugend spielt zuerst und dann spielt die A-Jugend und dann guckt die B-Jugend die A-Jugend zu, weißt du? Und dann haben wir dazu geguckt, wie ihr gespielt habt gegen unsere A-Jugend und dann war dein Vater auch da, der hat mit meinem Vater gesprochen und so, das war so die ersten Begegnungen, so wo ich mich erinnere. Und dann das allererste Mal, wo ich dich dann richtig auch mit meinem Bruder getroffen habe, war In Chorweiler, du warst irgendwie mit meinem Bruder irgendwie da und dann haben wir uns kurz gesehen und ja, und so ging das, so wie du schon sagst. Du hast dann mit meinem Bruder zusammengespielt und dann haben wir uns eigentlich so ein bisschen immer so verfolgt und dann damals, wo ich ja die Chance hatte, Profi zu werden, habe ich dich ja auch kontaktiert und gefragt, so ey, ja, ich habe keinen Berater, mit wem soll ich da hingehen, wie mache ich das? Und du hast gesagt, ja, du hast jemanden, Norbert Nasse, melde dich bei dem. Und so sind wir dann auch nochmal enger zusammengekommen. Genau. Und am Ende haben wir uns dann wirklich, wirklich kennengelernt, richtig in Wolfsburg, wo wir dann da zusammengespielt haben. Aber ja, da kommen wir gleich nochmal zurück, darauf zurück. Jetzt so ganz schnell dich gefragt, was wenn ich jetzt sagen, Brücken bauen, miteinander verknüpfen, wie könntest du dir das so jetzt ganz schnell so vorstellen?
Also du weißt, dass ich auch seit Jahren zu dem Thema, also seit Jahren, seitdem ich aus dem Fußball raus bin und selber Familienvater geworden bin und mehr so aus der Fußballblase raus bin, so auch so ein bisschen mehr nach außen gucke, was passiert, dass ich mich sehr stark engagiere, um die Leute zusammenzubringen, um die Kommunikation zu fördern. Lange Jahre wurde es immer sehr viel verschwiegen. Beide Seiten wussten nie genau, wie man miteinander umgehen soll, wenn Themen aufkamen. Der eine hat was Falsches gesagt. Wir selbst als Spieler damals wussten selber noch nicht genau, wie soll man darauf reagieren. Man wollte sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Man wollte auch kein Problem jetzt aufmachen. Aber mittlerweile ist das so, dass ich versuche, wenn was falsch läuft, die Finger in die Wunden zu legen, das klar anzusprechen und gleichzeitig aber die Leute zusammenzubringen und zu sagen, Mensch, redet mal über die Themen. Das ist das Entscheidende. Redet mal darüber. Das merke ich auch, gerade wenn du in einer Akademie arbeitest, wo junge Menschen sind, die wir hier erziehen, die zum Teil im Internat wohnen. Man streitet sich. Wir haben uns auch mal gestritten, wir haben mit anderen gestritten. Das Entscheidende ist, und das ist das, was mich immer positiv stimmt, wenn du beide zusammenbringst und die miteinander kommunizieren, merkst du ganz schnell, okay, Missverständnis, schlechte Laune, einfach mal eine andere Sichtweise der Dinge. Und dann reden sie und kommen zueinander. Und das ist das, was für mich Brückenbauen bedeutet. Rassismus, Integration, alle diese Themen, die wir haben gerade, das ist keine Einbahnstraße. Der eine kann nicht von dem anderen fordern, du musst jetzt den Weg gehen oder wie auch immer. Es ist ein Aufeinanderzukommen und deswegen ist ein Thema Brückenbauen eigentlich perfekt dargestellt.
Ja, nachher kommen wir nochmal dazu, wie wir wirklich die Lösung dazu finden oder wie du das denkst und wie ich mir das vorstelle. Kommen wir nochmal zu dir. Du wurdest in Guinea geboren. Wann bist du nach Deutschland gekommen?
Ich bin im Alter von circa 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Eltern waren Diplomaten. Mein Vater hat früher in Guinea Fußball gespielt, studiert und bevor er seine Karriere beenden konnte, eine schwere Verletzung gehabt. Aufgrund seiner Verdienste für das Land wurde er in die Sowjetunion damals geschickt, um am Genick operiert zu werden. Er hatte einen Wirbelbruch im Genick. Das ist gut verheilt und als er wiederkam, um die Möglichkeit zu bekommen, sich auch in der westlichen Welt sich pflegen zu lassen, weil das permanent kontrolliert werden musste, hat er eine Aufgabe bekommen in der Botschaft von Guinea in Bonn. Und so sind wir als Familie dann irgendwann in Bonn gelandet.
Ja, man muss sagen, dein Vater war ein Nationalspieler, riesiger Legende in Guinea. Das müssen die Leute ja wissen.
Der war ein Volksheld.
Volksheld und deswegen ist es so gekommen. Als ihr dann nach Deutschland gekommen seid, wann bist du zum ersten Mal mit deiner Hautfarbe in Berührung gekommen?
Also eigentlich, wenn man klein ist, ich sag mal so, bis man in die Schule kommt, ist das alles noch sehr, ja, kindlich. Man
spielerisch,
kriegt das nicht,
ne?
So mit. Also so spielerisch. Ne? Viele haben immer gesagt, ach Mensch, sehen die anders aus? Die Eltern, Weißen, haben immer gerne unsere Haare angefasst. Mensch, das war auch nicht so normal. Meine Eltern wollten immer, dass wir in einer deutschen Siedlung leben, dass wir schnell die Sprache lernen. Ne? Deswegen haben wir eigentlich, waren wir immer die einzige schwarze Familie in den Siedlungen, wo wir gelebt haben. Das war auf der einen Seite gut, weil wir schnell uns integrieren konnten, die Sprache gelernt haben als Kinder. Auf der anderen Seite war es halt so, dass man ja natürlich deutlich mehr angeguckt wurde. Ne? Aber ich muss sagen, zu der Zeit war es so, dass wir keine Probleme damit hatten. Im Gegenteil, dass die Leute sehr freundlich immer auf uns zugekommen sind.
Deswegen, da wollte ich eigentlich fragen, welche positiven Begegnungen hattest du durch deine Hautfarbe oder mit deiner Hautfarbe?
Also wir haben als junge Diplomaten, vielleicht weil die Leute wussten, wir sind nur temporär hier, da sind Diplomaten, das ist jetzt was ganz Besonderes. Da hatten wir das Glück, dass die Leute eher freundlich waren. Wir haben, ich muss dazu sagen, ich habe 3 Brüder gehabt. Ich war so nie wirklich alleine, sondern wir haben immer miteinander gespielt, haben schnell Spielkameraden gefunden. Wie gesagt, die Menschen haben uns erst angeguckt, wollten wissen, woher wir kommen. Und dadurch, dass wir Kinder waren und im Prinzip mit Kindern groß geworden sind, haben wir die Sprache gelernt und es hat so einen flüssigen Übergang gegeben. Ne? Das heißt, so richtig bemerkt, dass wir jetzt anders sind, haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Und wovon hast du geträumt, als du Kind warst?
Ach, geträumt, also ich fand das...
Hast du schon immer oder schon klein warst geträumt, dass du keine Ahnung, Fußballspieler, wie dein Vater werden willst?
Gar nicht. Ich hab immer sehr viel Spaß gehabt in der Schule. Ne? Ich war gut in der Schule als Kind. Ich war ein sehr wildes Kind. Wir haben viel getobt.
Aber eigentlich gut in der Schule ist kein Vorteil für einen Fußballspieler zu werden,
das,
oder?
Das glaube ich nicht. Ich bin ja
das, in meiner das Vita, sagen die Leute,
weißt,
ne?
Das sagen die Leute, aber du weißt, wie in meiner Vita, ich bin sehr spät zum Fußball gekommen an sich. Ne? Ist es nicht wie heute? Ich habe bei einem ganz kleinen Verein angefangen. Insofern, am Anfang war Fußball für uns Spaß. Mein Vater hat gerne Fußball gespielt. Wir sind immer mit ihm mitgegangen. Er hat bei den Altherren gespielt, da in Bonn, in dieser Diplomatengruppe, in der Mannschaft hat er gespielt. Wir sind immer mitgelaufen. Das war für uns ein ganz normales Spiel. Fußball war das Spiel, was du gespielt hast, wenn du auf den Bolzplatz gegangen bist. Ne? Dann hast du gewartet, bis die Jungs dazukamen, hab Mannschaften gemacht und gespielt. So hat bei mir Fußball angefangen. Und es war nie so, dass ich schon mit 6, 7, 8 gesagt habe, boah, ich werde Fußballer. Das ist mein Traum. Im Gegenteil. Bei uns war Bildung immer das Wichtigste im Haus. Weil mein Vater aus Afrika stammt, hat immer gesagt, nur seine Bildung hat ihn jetzt da gebracht, wo er ist. Wenn er nicht studiert hätte, hätte er nach seiner Verletzung nicht diese Chance bekommen. Und das war unser Glück. Und meine Eltern haben immens viel Stress gemacht, wenn wir nicht in der Schule aufgepasst haben. Das heißt, bei uns lief alles über die Schule. Hattest du gute Schulnoten, warst du konzentriert, ne? Dann war das im Prinzip alles, was die verlangt haben, weil das ist das Wichtigste war für meine Eltern.
Und dann bist du zum ersten FC Köln gewechselt mit wie vielen Jahren? In der B-Jugend erst?
In der B-Jugend mit 16, ja.
Mit 16 und dann direkt deutscher Meister geworden, ne?
Oder? Ja, das war eigentlich der Startpunkt meiner Karriere. Dann ist es, als wenn so Schuppen einem vor die Augen fallen und sagen, Mensch, du bist gar nicht so schlecht, es geht was. Ne? Also der erste FC Köln, ein Zufall. Wie gesagt, ich habe viel Glück gehabt im Leben. Ich bin bei der Kreisauswahl in Duisburg entdeckt worden. Bis dahin habe ich einmal die Woche trainiert beim MSV Bonn, beim marokkanischen Sportverein. Ich war von sonntags bis freitags im Internat in Rösrath und freitagsabends, wenn ich nach Hause kam, bin ich zum Training, habe trainiert und am Wochenende haben wir ein Spiel gehabt. Das war eigentlich meine Fußballkarriere davor. Das, was entscheidend war im Internat in Rösrath, in dieser Schule, haben wir Basketball gespielt, wir haben Leichtathletik gemacht. Also wir haben jeden Abend, wenn wir Hausaufgaben fertig gemacht hatten, gab es irgendwelche Sportgruppen. Und das habe ich jahrelang gemacht. Das heißt, als ich zum FC kam, hatte ich natürlich Spaß. Ich war aber noch unverbraucht, musste noch viel lernen. Das heißt, es gab viele Sachen, die ich nicht kannte. So richtig Kreis spielen, ne? 5 gegen 2, wurde permanent getunnelt und musste so bestimmte Abläufe lernen. Aber was ich konnte, ich war sehr athletisch. So, und das war meine Chance. Und als ich da reinkam, hatte ich das Glück, dass Frank Schäfer damals eine neue Mannschaft zusammengestellt hat. Und aus dieser Mannschaft, aus dieser Truppe, und das ist die einzige Mannschaft, wo ich bis heute die ganzen Mitspieler bei Namen kenne. Ja, diese Truppe haben wir ein Jahr verbracht, was sensationell war. Und von dem einmal Training in der Woche auf 4-mal Training die Woche, inklusive Internat, weil ich wurde immer abgeholt und zurückgebracht. Also ich habe dann nichts anderes mehr gemacht. Ich bin früher sogar Skateboard gefahren, musste ich aufhören, weil es hieß nur Fußball. Also ich habe wirklich nur Schule, Fußball, Schlafen, das war mein Rhythmus. Aber dadurch, dass meine Eltern irgendwann auch weggezogen sind, mein Vater ist versetzt worden nach Brüssel, wurde das meine Familie. Und meine wichtigste Ansprechperson war Frank Schäfer mit seinem Co-Trainer Martin Siegbert. Ne? Meine Trainer und Co-Trainer und der Betreuer Helmut Weiser, der Vater von Patrick Weiser, unser auch Mitspieler dann, der hat, das waren so die Jungs. Und wenn ich nicht in der Schule war, weil ich Ferien hatte, war ich entweder im Jugendhaus vom 1. FC Köln oder ich war bei eins der Mitspieler zu Hause. Oder ich war auch beim Co-Trainer zu Hause. Das heißt, diese Truppe hat sich quasi um mich gekümmert. Und wir haben so eine Stimmung gehabt, so einen Spaß zusammen, dass wir tatsächlich aus No-Names zusammengestellte Mannschaft bis zur deutschen Meisterschaft quasi jedes Spiel gewonnen haben. Ne? Ich kann mich erinnern, dass wir ein Endspiel verloren haben in Frankreich bei einem internationalen Turnier gegen Paris Saint-Germain. Aber danach wussten wir, wir sind unschlagbar. Und so sind wir deutscher Meister geworden mit dieser Truppe. Und das ist war für lange, lange Zeit auch die letzte deutsche Meisterschaft in Köln.
Das ist schön zu hören, auch wie du das erzählst. Man merkt richtig, dass die Begeisterung noch von damals und ja. die Freude. Und ich glaube, damals war die Welt auch noch, weil ihr untereinander wart, war die sehr heil und ihr wusstet, wo ihr hin wollt. Es war kein Problem, woher jeder gekommen ist. Bei genau. euch war klar, okay, ihr habt ein Ziel, ihr wollt dahin. Aber wann zum ersten Mal im Fußball, ob das jetzt in der Jugend oder im Herrenbereich ist, wann zum ersten Mal hast du gemerkt, dass, okay, da sind welche Idioten, die irgendwelche rassistischen Geräusche oder dich da bekämpfen. Dein erster Moment, wann war das?
Also das allererste Mal, wo ich mich daran erinnern kann, beschimpft worden zu sein bei einem Fußballspiel, war zufällig bei einem Spiel der Kreisauswahl.
Wie alt warst du da?
Da war ich auch 15, 16. Das war in so ein ähnlicher Zeitraum, so ein bisschen davor, gegen die A-Jugend vom 1. FC Köln.
Okay.
Da kann ich mich daran erinnern, da hat ein zukünftiger Mitspieler dann, der hieß Sascha Gulewski, der war Jugoslawe, kann ich mich genau daran erinnern, hat mich das erste Mal so versucht, so ein bisschen zu provozieren im Spiel. Ne? Und hat einen Ausdruck benutzt, um mich einfach zu irritieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte damit gar nichts anfangen. Ne? Okay. Ich konnte damit gar nichts anfangen beim ersten Mal, weil das so ganz komisch war. Bis dahin.
Weil das nicht kannte, ist einfach.
Nee, weil ich das nicht kannte, genau. Und diesen Sascha Gulewski habe ich natürlich irgendwann kennengelernt, als ich auch beim FC war. Habe natürlich gedacht, ja, es ist echt komisch, wenn ein Ausländer einen Ausländer beleidigt. Das macht gar keinen Sinn. Aber das war, du kennst es auch noch von früher im Spiel, diese Fußballjargon, deinen Gegner so ein bisschen zu verunsichern, gerade wenn du merkst, dass er gerade die Oberhand hat. Und so habe ich das dann abgetan, weil wir uns eigentlich gut verstanden haben. Ne? Aber das war das erste Mal, wo ich auf dem Fußballfeld, wenn ich mich zurückerinnere, das ist erstmal so ein böses Wort, im Prinzip in Richtung Hautfarbe gehört habe.
Ja, es ist ja, ich sage immer, wir sind ja auch nochmal eine andere Generation als heute. Ne? Damals waren ja auch nicht so viele farbige, schwarze Spieler in den Mannschaften, in den Jugendmannschaften oder dann, als du Profi geworden bist, in den Profimannschaften auch. Und man musste sich irgendwie so auch selbst immer helfen. Deswegen sage ich immer, wir sind stark, weil wir mussten dadurch, wir konnten nicht sagen so, ey, ich spiele nicht. So wie so das zum Beispiel, was Boateng getan hat, ne? Und auf und vom Platz gegangen ist. Ich finde das überragend. Aber in unserer Zeit wäre da ging das überhaupt nicht. Da hätte der Trainer dich dann wahrscheinlich ausgewechselt und jemand anders reingebracht oder die Spieler wären auf jeden Fall nicht mit dir komplett rausgegangen. Ist eine komplett andere Zeit und das muss man, will ich auch den Leuten einfach, die hier zuhören, dass sie das verstehen einfach, dass damals wir gar nicht die Möglichkeit hatten, laut zu sein. Wir mussten leise sein, wir mussten uns eher verstecken, wir mussten uns eher klein halten, weil bei mir zum Beispiel, bei mir so das erste Mal, ja, in der Jugend hast du natürlich immer so gegen irgendwelche Gegenspieler oder so, die du dann fertig machst, dann kommt die mit irgendwelchen Beschimpfungen gegen unsere Hautfarbe. Aber das erste Mal so, wo ich dann Profi war, Fortuna Köln, und dann haben wir in Cottbus gespielt bei mir und das ganze Stadion ruft so, macht so Affengeräusche und wirft Bananen und da war das erste Mal so, auch wie bei dir, habe ich gesagt, ey, was ist hier los? So, und aber da hat bei mir war es so, da hat mir keiner geholfen. Da war auch die Berichterstattung war nicht so, dass die uns geholfen hat. Wie war es bei dir so richtig, erste Mal im Profibereich, wo die dich so angegangen sind?
Also wie du gesagt hast, also wir mussten uns am Anfang, haben wir uns angepasst, ne? Nicht auffallen, also nicht negativ auffallen, wenn dann positiv auffallen, sich anpassen. Ne? Das ist auch der Grund, warum ich vielleicht auch mein erster Verein, der marokkanische Sportverein war, weil ich da diese Zusammengehörigkeitsgefühl hatte so ein bisschen und ich hatte Angebote immer zu wechseln, aber ich wollte immer bei meinen Freunden bleiben, weil ich die so schon kannte seit dem Alter von 9 Jahren, wo ich dann im Verein war. Und das stimmt schon. Und was ich aber auch bei dir raushöre, die ersten richtigen Konfrontationen kamen bei mir im Profibereich auch, als die Mauer gefallen war. Als wir angefangen haben, in Zwickau zu spielen, Pokalspiele im Osten hatten oder auch, ich habe auch in Cottbus gespielt und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte immer das Gefühl, dass diese Anfeindungen aus den neuen Bundesländern kamen. Das war so. Ich glaube, vielleicht hatten sie noch weniger Kontakt mit Farbigen. In der Bundesliga war es sowieso sehr rar zu unserer Zeit. Das war noch nicht gang und gäbe. Da waren wir nach Anthony Buffo, mit Yeboah und Okocha. Das waren so die ersten, die man so richtig auf dem Schirm hat. Ne? Und das sind auch die Spiele, wo ich dann sehr stark gemerkt habe, gerade damals in Zwickau, wenn du da mit Bananen beworfen wirst, wenn du beschimpft wirst, wo du dich eigentlich fragst, was los ist. Und die Leute haben uns dann, der eine oder andere natürlich auch sehr gut gemeint, in den Arm genommen und sagt, ach, da musst du drüber stehen, das sind Idioten, oder zeig dir mit deiner Leistung, dass du besser bist und so weiter. Das war alles gut gemeint, aber natürlich im Nachgang nicht wirklich zielführend. Ne? Aber sowohl die Trainer als auch der Verein oder die Mitspieler wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Das war eine ganz neue Situation, neue Themen. Und du weißt ja, wir haben auch viel gesprochen, dass viele, viele Sachen uns auch eher unangenehm waren. Wir wollten gar nicht mit so einem Thema auffallen. Wir wollen mit unseren Leistungen auffallen. Wir wollen Fußball spielen, unsere Karriere starten. Aber wir wollten gar nicht Thema in so ungünstigen und so unangenehmen Situationen sein. Ne? Das ist das, was sich halt stark geändert hat heutzutage.
Ja, und du sprichst das nochmal an, auch mit dem Osten, dem Mauerfall. Und ich glaube aber auch im Westen gab es die Bekloppten, die uns beschimpft haben. Aber in der Zeit war es einfach so, dass im Westen die Gruppierung einfach zu klein waren und dass das nicht so krass rübergekommen ist. Und im Osten waren einfach viel mehr da und dann war es einfach viel, viel krasser. Und deswegen sind auch diese Begegnungen im Osten sind bei uns im Kopf hängen geblieben. Aber kommen wir mal weiter. Wir haben dann, du bist, lass mich nicht lügen, 2003, 2004, die Saison, bist du nach Wolfsburg gekommen?
2003 im Januar.
Ganz genau, bist du nach Wolfsburg gekommen. Ich war schon in Wolfsburg. Wie gesagt, wir kannten uns ja, aber wir nicht so, dass wir wirklich was miteinander zu tun hatten. Man kannte sich aus den Kölner Zeiten und hat sich geschätzt. Man hat geguckt, was der andere macht. Und als wir uns dann getroffen haben in Wolfsburg, war es einfach, es hat einfach gepasst. Und wir haben uns gegenseitig zu 1000% vertraut und sind da alles durchgegangen. In unserer Zeit in Wolfsburg, eines ist mir im Kopf geblieben, wo ich manchmal immer drüber nachdenke, was hätte man was anderes machen können oder hätten wir beide was anderes machen können, weil wir nichts gemacht haben, richtig. Aber ich begründe das immer wieder, es war damals noch nicht, wir waren noch nicht so weit, es war noch nicht so bereit. Es geht mir auch gar nicht darum, irgendeinen Trainernamen zu nennen oder so, aber es war einfach so. Und ich möchte einfach, dass da draußen die Leute einfach wissen, was wir in manchen Situationen durchgemacht haben. Du kannst dich bestimmt daran erinnern. Wir waren in der Besprechung vor dem Spiel. Das ist ja so, dass du dann so, keine Ahnung, 12 Uhr die Besprechung hast, 15.30 Uhr das Spiel und dann wird gesagt, wer spielt, wie wir spielen, mit welcher Aufstellung und wie der Gegner spielt. Und dann sagt unser Trainer in der Besprechung, ja, der Gegner, der spielt so und so und auf der Seite müsst ihr, sagt er das N-Wort, müsst ihr den Neger da decken. Kannst du dich noch an die Situation erinnern?
Ja.
Und wir waren so, ich war geschockt und ich konnte eigentlich gar nicht sagen. Und ich glaube, du warst das, der was gesagt hat. Oder? War das so?
Ja. Also ich habe dann was gesagt, aber aus dem Grund, weil ich die Situation in Stuttgart schon mal erlebt hatte. Ne? Dass auch ein Trainer eine Besprechung macht und ich kann mich daran erinnern, das war auch ein Europapokalspiel in Rotterdam und da haben viele Farbige gespielt und dann sagte der Trainer, ja, in der Verteidigung spielt ein N-Wort und daneben spielt einer auch wieder das N-Wort und dann habe ich gesagt, Trainer, das sagt man nicht, ne? Dann sagt er, ja, was sagt man dann? Ja, sagen sie Schwarzer oder wie auch immer. Dann hat er weitergemacht, aber in der Mannschaft waren 3 oder 4 Spieler afrikanischer Herkunft. So, und dann beim 4. Spieler war der so verunsichert, dass er dann nur gesagt hat, da ist ein Spieler, ja, ein Spieler wie Pablo halt. Ne? So, weil da hast du gemerkt, die haben gar keine, die haben sich ja nie Gedanken drüber gemacht. Ne?
Ja, aber
das war
aber,
nicht böse gemeint, weil das auch ein Trainer war, der mich geholt hat und deswegen kannte ich die Situation. Mhm. In der Zeit hätte ich gerne reagiert, aber du weißt, das war ein Trainer, mit dem ich nicht so gut klarkam und ich wollte das jetzt nicht eskalieren lassen und die Situation
wäre auch nur gegen dich gelaufen, wenn das eskaliert wäre.
So, und ich wollte das nicht eskalieren lassen und unser Thema dann nur auf dieses N-Wort reduzieren lassen, weil ich mir da vielleicht was zurechtspinne. Deswegen hab ich was gesagt, wir beide haben uns angeguckt, aber sonst hat keiner eine Regung gemacht.
Ja, so war es ja, ganz genau.
Es hat sich ja keiner geregt, ne?
Und wenn im Endeffekt, musst du jetzt überlegen, das ist eine Situation ein paar Stunden vor einem Bundesligaspiel.
Ja.
Mit was für einem Kopf gehen wir in so ein Bundesligaspiel? Weißt du, da macht sich ja keiner Gedanken. Mit was, wie du das jetzt verarbeiten musst, sollst und dann da reingehst. Die Leute, wie du auch sagst, der Trainer fragt so, ja, was soll ich denn sagen? Ey, die Trainer, die bereiten sich doch, du hast deine A-Lizenz, ich habe meine A-Lizenz, heutzutage, die bereiten sich doch, und auch damals, die wissen ganz genau, wie die Spieler heißen, welche Rückennummer die haben, alles. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu sagen, ohne jetzt das N-Wort zu sagen, den Namen sagen, die Rückennummer sagen, alles Mögliche. Aber daran merkst du einfach, auf was die uns manchmal reduzieren. Und das finde ich immer so schade, dass wir jetzt auch jetzt in der Gesellschaft so weit sind, dass es ist ja, die Bewegung ist gekommen, Black Lives Matter, und da ist etwas dann entstanden, wo Leute das vorher nicht gesehen haben. Bei mir war es dann so auch bei bestimmten Situationen, nicht immer, dass ich glaube, dass du mit dieser Hautfarbe bestimmte Sachen schwieriger hast, im Jobmäßig. Du musst mehr leisten, um das deine Ziele zu erreichen. Wie siehst du das?
Ja, das ist genau wie du gesagt hast. Deswegen zum Ursprungsthema: Die Leute haben sich keine Gedanken gemacht. Die wussten nicht, was sie damit auslösen. Und das, was wir eingangs gesagt haben: Wir haben versucht, immer unsere Leistung zu bringen, uns anzupassen und Teil des Ganzen zu sein, ne? Und nicht durch Störfaktoren irgendwie das zu konterkarieren. Das ist das, was wir versucht haben. Jetzt ist natürlich was passiert. Die Welt hat sich ja auch radikalisiert, ne? Die Gesellschaft entwickelt sich trotzdem weiter. Und nur weil wir diese Erfahrung gemacht haben, ne, sind wir auch die Einzigen, die darüber reden können. Wir können genau aus dem Grund, jetzt, weil wir erfahrener sind, wir sind älter, wir sind Familienväter, wir ziehen selber Kinder groß. Und wir sehen ja, dass unsere Kinder zum Teil die gleichen Sachen durchmachen. Und das ist der Punkt irgendwann, wo bei mir hochkam und gesagt, stopp, ich kann mich nicht wegdrehen als Pablo Thiam, der ehemalige Fußballer, dem es gut geht, der sein Leben leben kann und nicht gestört wird. Das kann ich nicht machen. Das kannst du genauso wenig, weil unsere Kinder sind ja da. Die fangen ihr Leben an. Und deswegen müssen wir eingreifen und sagen, stopp. Das N-Wort. Jeder, der mich früher beschimpft hat mit dem N-Wort, das hat mich gar nicht gejuckt. Weil irgendwann bist du dein eigener Herr. Du hast eine gewisse Sicherheit. Weißt du, wie du stehst im Leben. Aber unsere Kinder, die fangen erst an. Und nicht jeder hat Glück, dass er das gut verarbeitet für sich. Die heutige Generation, das merken wir im Sport, werden von Pädagogen, Psychologen, alles begleitet, was du hast. Das hatten wir nicht. Das haben jetzt vielleicht die Leistungssportler im Jugendbereich. Aber unsere normalen Kinder, die gehen normal durchs Leben. Und ich möchte nicht, dass die alles erleben, was wir erlebt haben. Weil es gibt Themen, mit denen müssen sie sich eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Und deswegen habe ich doch damals in meinem Interview in der Welt gesagt, das ist ein Kampf, der nie enden wird. Der wird nicht enden. Und man kann nicht lange genug über das Thema sprechen, solange es in der Gesellschaft ist. Jede Woche oder alle paar Wochen gibt es ein Thema. Wir haben das jetzt just vor ein oder zwei Tagen, die Aussage oder die SMS von Jens Lehmann, als um das letzte Ereignis zu nehmen, gegenüber Dennis Aogo. Und da reden wir über einen deutschen Nationalspieler. Stell dir mal vor, wie sie dann über vielleicht den türkischen Bäcker oder den Asylanten oder einer, der einfach nur emigriert, irgendwie denken.
Der Migrationshintergrund bezieht sich laut Duden auf den familiären Hintergrund. Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.
Und da sieht man einfach, dass eine gewisse Sichtweise auf uns so selbstverständlich ist, dass die Leute gar nicht mehr gemerkt haben, dass es erniedrigend ist, dass es rassistisch ist. Und deswegen müssen wir jetzt in die Finger in die Wunden legen, ja? Und auch mal sagen, stopp, das akzeptieren wir nicht mehr. Wir entwickeln uns, ihr müsst euer Sprachgebrauch ändern. Na? Und nicht nur, weil ihr mich kennt, sagt, Mensch, du bist damit nicht gemeint. Ich meine die anderen. Nee, ich und die anderen sitzen in einem Boot. Wir sitzen eigentlich alle in einem Boot. Was gibt es denn für einen Unterschied? Und beim Champions-League-Spiel von Paris war das, glaube ich, gegen die türkische Mannschaft. Genauso beim Schiedsrichter. Die haben mich gefragt, ist der Linienrichter ein Rassist? Da habe ich gesagt, das kann ich dir nicht sagen. Aber das, was er gesagt hat, ist rassistisch. Genau aus dem Grund. Wenn du den Trainer besprechen willst oder ansprechen willst oder den Co-Trainer, du kannst doch sagen, Co-Trainer von Mannschaft X, Trainer von Mannschaft Y. Du musst nicht sagen, der Schwarze da hinten.
Ja, der würde auch nie sagen, der Weiße da hinten.
So, und das ist, und deswegen sage ich, wir wollen ja nicht per se jedem Rassismus vorwerfen. Wir müssen aber darauf hinweisen, dass bestimmte Sichtweisen der Dinge rassistische Tendenzen hat. Bestimmte Aussprachen rassistisch sind. Auch wenn ich nicht die Person direkt angreifen möchte, das ist einfach Fakt. Und das ist das, wo wir uns auch entwickeln, hinentwickeln müssen. Wir können nicht sagen, als Gesellschaft entwickeln wir uns, nur unser Sprachgebrauch bleibt wie 1970, weil es halt normal ist und es war schon immer so. Da müssen wir uns entwickeln. Und das ist das Entscheidende. Du siehst, dass permanent Sachen hochschwappen. Das zeigt einfach, dass im Bewusstsein der Leute, das noch nicht angekommen ist. Unser Kollege Gerald Asamoah hat es auch von sich aus mal auch zum Ausdruck gebracht, wie du gesagt hast. Das war auch immer mein Empfinden. Und mein Vater hat es mir auch immer gepredigt. Als Farbiger musst du mehr leisten, um sichtbar zu sein.
Also absolut, da gebe ich dir recht. Viele Leute sagen aber auch von diesem Thema her, ja, Aogo hätte das vielleicht mit Jens Lehmann privat klären sollen und das nicht so öffentlich machen.
Genau das ist falsch. Das ist genau der Punkt. Früher, ich war ja sehr oft mit der Bahn, ich bin viel unterwegs, genau wie du. Früher, wenn mich einer beleidigt hat, habe ich mich umgedreht, gelächelt, bin in mein Auto gestiegen und bin weitergefahren. Heute halte ich an, spreche die Person an und sage, hör zu, das, was du sagst, geht gar nicht. Du kennst mich nicht, du weißt nicht, wer ich bin. Ich will mich nicht in einen Streit verwickeln oder sonstiges. Ich möchte nur, dass die Person, die diese Beleidigung ausspricht, beim nächsten Mal vielleicht peinlich berührt ist und sagt, ich sollte es vielleicht nicht machen, nicht, dass wieder ich so einer Diskussion ausgesetzt bin. Und deswegen mache ich das. Und das meine ich damit. Du musst die Leute damit konfrontieren.
Ja, öffentlich. Aber deswegen, ja, ganz klar, öffentlich. Deswegen haben die, sagen Leute vielleicht, okay, der hätte vielleicht Jens Lehmann direkt anrufen sollen und ihm sagen sollen, ey, was soll das? So und so und so. Und ihn direkt.
Was hätte das gebracht? Für uns, für den Kampf, den wir täglich führen, wäre das kontraproduktiv. Und das ist ja der Punkt. Als Fußballer verstehe ich das. Da sind wir auch noch jung, das darfst du nicht vergessen. Da sind wir zwischen 20 und 29, 30. Da bist du ja noch jung. Da hast du dein Leben vor dir und gehst naiv. Da erwarte ich nicht, dass wir in politische Debatten einsteigen, weil also mit 20, Mitte 20, wären wir vielleicht gar nicht so in der Lage dazu. Auch wenn wir jetzt nicht die Dümmsten waren. Aber das ist nicht unsere Themen. Jetzt, wo wir mehr in der Gesellschaft angekommen sind, im normalen Leben, Kinder haben, viel mehr erleben als nur unser tägliches Training und Spiel und bewundern sein, merkst du, wie die wirkliche Welt ist. Und jetzt können wir uns nicht wegdrehen und sagen, ja, uns geht's gut, alles super. Wir müssen es öffentlich machen, weil nur so können wir die schützen, die nach uns kommen. Und das ist für mich der einzige Ansatz, immer wieder auf die Leute zuzugehen, wenn es nicht geht, es zu zeigen. Und Dennis Aogo hat es richtig gemacht, finde ich, weil er das publik gemacht hat. Wie sagt man immer, also bei mir, ich das ist genauso wie bei dir, bei mir ist das Glas immer halb voll. Ne? Bei mir ist das Glas nie halb leer, es ist immer halb voll. Und so gehe ich das Thema an. Ich habe das Glück, zu wählen, wo ich sein möchte. Ne? Und das zu machen, was mir Spaß macht. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich arbeite, unabhängig von meiner persönlichen Situation, weil ich was bewegen möchte. Ich möchte mich nicht zurückziehen, ein schönes Leben haben nur, sondern ich möchte ein bisschen was zurückgeben. Und meine Präsenz auch in der zweiten Reihe, mit den Themen, die ich anpacke, kann ich sehr viel bewegen. Ich habe die Verantwortung für vielen, vielen Jugendlichen. Und so ein Thema Rassismus, Integration, Homophobie, Diskriminierung an sich kann man sehr, sehr gut gerade bei Jugendlichen platzieren. Und das ist für mich ein Riesenantrieb. Darüber hinaus habe ich natürlich das eine oder andere Mal die Möglichkeit gehabt, auch was anderes zu machen. Aber du weißt, dass ich ein sehr bodenständiger Typ bin. Vielleicht werde ich das in Zukunft auch mal wagen, einfach was anderes machen. Aber eins wollte ich nicht, mich unterkriegen lassen. Und B, habe ich mich auf einen Bereich spezialisiert, in der Jugendarbeit, genau im Übergang, wo ich denke, zu den Besten zu gehören in Deutschland. So, und wenn ich mich nur auf mich persönlich besonnen hätte und gesagt hätte, ich will unbedingt Karrieresprünge machen, hätte ich andere Entscheidungen treffen müssen. Aber ich glaube, gerade aus dem Grund, weil ich das schon so lange mache, weil ich auch mittlerweile viele Themen hier erlebt habe, auch in dem Bereich zum Experten geworden bin, dass ich trotzdem einen Mehrwert bringe und auch für mich in dem, was ich mache, einen Sinn sehe. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich auch was anderes machen. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal die Lust. Mittlerweile bin ich 47 vielleicht und bin seit 18 Jahren jetzt in Wolfsburg. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Kampf nicht aus persönlicher Eitelkeit oder sonstiges aufgeben oder uns zurückziehen, sondern da dranbleiben. Ich habe Gerald Asamoah jetzt die letzten Jahre auch verfolgt und es war bezeichnend. In der größten Niederlage des Vereins ist der Erste gewesen, der vor die Kamera getreten ist, ne? Und der da quasi trotzdem die Stange gehalten hat. Und das ist etwas, was ganz Besonderes. Ne, als der Verein abgestiegen ist, als es dem Verein schlecht ging, hat er sich trotzdem da hingestellt und nicht gesagt, nee, ich habe die Verantwortung eigentlich gar nicht, sondern ja, ich stelle mich. Er gehört auch zu denen, die Schläge abbekommen haben, als die Fans ausgerastet sind und sauer waren. Und er hat nicht darüber gejammert, er hat das getragen und geht weiter voran. Und das zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wir müssen uns gegenseitig da aufbauen. Ich möchte nirgendwo einsteigen, weil eine Quote gefordert ist. Ich möchte nirgendwo genommen werden, weil man eine Quote aufgestellt hat. Ich möchte, dass die Leute uns sehen und überzeugt sind davon, dass wir es leisten können. Da haben wir genug Jungs, und du weißt, von wem ich spreche, unsere Jungs auch in Köln, mit denen wir aufgewachsen sind, die keine Sportlerkarriere gemacht haben, die aber alle in ihren Jobs gute Wege gefunden haben, sich gut positioniert haben und richtig gute Arbeit leisten und ein Teil dieser Gesellschaft sind.
Deswegen wollte ich nochmal zum Schluss, dass du das genau da nochmal ansetzt. Wie kriegen wir jetzt diese Brücke positiv hin, dass wir die schließen, dass wir nicht uns gegenseitig bekämpfen, sondern Stück für Stück die Brücke bauen, um da rübergehen zu können am Schluss und uns gegenseitig festzuhalten. Wie du schon gesagt hast, es wird sehr lange dauern, aber man muss ja trotzdem sie bauen und dann hoffen, dass man sie irgendwann zu Ende bekommt, immer näher einander ranrückt. Ich weiß, oder wie du schon gesagt hast, wir haben Kinder, weiß ich, dass das besonders über Kinder, über die Schule, über in diesem Weg, dass das so ein Ansatz sein muss, einfach, dass was man den Kindern einfach dieses Bewusstsein, dieses Denken aus bestimmten Sachen, die die in der Schule lernen, einfach schon mal rausnimmt, die sie vielleicht auch zu Hause im Elternhaus lernen, dass man denen da das aufzeigt. Und da, das ist so mein Ansatz immer gewesen.
Ja, also das ist ganz klar. Ich habe eben auch schon gesagt, genau deshalb arbeite ich gerne mit Jugendlichen, weil Kinder ehrlich sind, ne? Die hauen direkt raus, was die wissen wollen. Und man muss im Kindergarten eigentlich schon damit anfangen. Na, meine Kinder werden auch gefragt, im Alter von 3 oder 4. Oder ich werde gefragt, weil wir Patenkinder haben, deutsche Patenkinder. Die sagen, irgendwann kommt immer die Frage, Mensch, warum siehst du anders aus? Das ist aber eine ehrliche Frage. Dann holen wir einen Globus raus, reden über Afrika, über einen Kontinent, über andere Menschen. Wenn du denen das einmal erklärt hast, in der Regel, ist das Thema irgendwann weg. Das ist für sie völlig normal. Mir hat es immer gezeigt, dass Kinder offen durch die Welt gehen. Wir sind die Erwachsenen, die den Scheuklappen aufsetzen. Und deswegen muss der Ansatz da erfolgen. Wie können wir das schaffen? Indem wir mit unserer guten Arbeit in der Gesellschaft präsent werden. Wir brauchen farbige Lehrer, farbige Lehrerin, Kindergärtnerin, Kindergärtner. Wir müssen präsent sein. Unsere Gruppe, unser Freundeskreis zeigt doch, was alles möglich ist. Und unsere Generation ist die erste Generation, natürlich auch durch diese Black Lives Matters, das Thema anschiebt. Wir müssen unsere Leistungen auch präsentieren. Wir müssen zeigen, was wir alles können und was wir alles drauf haben. Und nur so werden wir diese Brücke aufbauen können. Wir machen das im Sinne der gesamten Sache. Wir gehen auf die Leute zu. Ich habe dir gesagt, dieses Bauen der Brücke ist keine Einbahnstraße. Wir können nicht sagen, wir müssen die Arbeit leisten, damit wir irgendwann ankommen. Die Gesellschaft muss sich verändern. Die Gesellschaft muss ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und dieses Bewusstsein entwickeln müssen wir anpieksen, indem wir das, was schlecht läuft, ansprechen. Das, was falsch läuft, auch anzeigen. Deswegen ist es wichtig, dass AOGO sich geäußert hat. Deswegen ist es wichtig, dass bei dem Spiel Paris gegen die türkische Mannschaft die Spieler das Spielfeld verlassen haben. Wir hätten das zu unserer Zeit nicht gekonnt, aber diese Generation kann mit verschiedenen Aktionen kann diese Debatte lostreten, kann dieses Bewusstsein aufbauen, dass die Menschen ihre Augen öffnen und sehen, ja, das stimmt. Und darüber hinaus mit den Leistungen, die wir erbringen, einfach zeigen, ja klar, das sind gute Leute. Und jetzt sind wir in dem Alter, in dem Bereich, wo wir einfach nicht polarisieren wollen, auf Teufel komm raus, aber die Finger in die Wunden legen und sagen, hey, das reicht. Und dadurch, dass wir sichtbar sind, wünsche ich mir auch, dass wenn es um Debatten geht, du hast mit Sicherheit auch schon mal eine Rassismusdebatte im Fernsehen gesehen. Ob das bei diesen ganzen großen Talkshows. Ich sitze mit meiner Frau oft da und sage, wer von denen hat überhaupt Rassismus schon mal erlebt? Ja?
Ja.
Wer von denen kann über das Thema sprechen? Wer von denen weiß, wie man sich fühlt, wenn man angehalten wird von der Polizei?
Hm.
Na? Aus bestimmten Gründen. Es sind viele Themen. Wir haben immer darüber gelacht früher. Nur so, wie ich früher reagiert habe, würde ich heute nicht mehr reagieren. Da würde ich vielleicht, ich möchte das nicht eskalieren lassen, aber ich würde denen schon mal sagen, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Eine allgemeine Verkehrskontrolle beginnt damit, dass man nach dem Führerschein und nach dem Fahrzeugschein fragt. So kenne ich das. Aber wenn du angehalten wirst und der Polizist dich erstmal fragt, wem gehört der Wagen? Dann kann doch was nicht stimmen. Da sind Kleinigkeiten, die wir erlebt haben und du weißt, wovon ich rede.
Ja, ja, ich weiß absolut, wovon du redest.
Wir sind darüber weggegangen, aber heute würde ich ihn erstmal fragen, was er damit meint. Weil das impliziert ja viele Themen, die wir heute haben. Aber wir waren noch nicht so weit, um vielleicht nicht so schlagfertig damit umzugehen. Und davon gibt es hunderte Themen.
Ganz genau.
Ich habe sie erlebt, du hast sie erlebt und diese Themen gehen wir jetzt anders an und versuchen so, die Leute anzupieksen. Aber wenn wir nie darüber reden, wenn ich noch ein Beispiel anführen kann, und das Beispiel habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, weil meine Frau saß neben mir. Wenn ich in ein Flugzeug steige, weil ich in Urlaub fliege, mich in die Business-Klasse hinsetze, mit meiner Frau neben mir, und die Stewardess kommt und fragt, ob sie meine Bordkarte sehen kann.
Aber sie fragt dann nur dich, deine Frau
nicht. Die fragt mich, ob die meine Bord... Ja, und meine Antwort ist dann, ich sitze schon richtig, ich kann lesen. Und sie peinlich berührt weggeht. Dann ist das ein Gefühl, wo du sagst, warum jetzt? Und das passiert ja in der Bahn, das passiert ja... Also in vielen Situationen. Und ich, und genau wie du, wir sind jetzt nicht sensibel, dass wir alles auf die Waagschale, auf die Goldwaage legen, möchte ich sagen. Aber diese Situation zeigen einfach, dass die Leute uns so ein bisschen anders sehen.
Ja, auch keinen Respekt vor uns haben. Das ist es. Und wie du auch schon gesagt hast, es zeigt einfach, dass sie keinen Respekt haben. Es zeigt, dass sie uns anders wahrnehmen und uns auf ein Stück weit nicht ernst nehmen und deswegen
bestimmte Sachen einfach nicht zutrauen.
Ganz genau. Und das ist, ob es jetzt im Fußball ist oder in der normalen Gesellschaft. Wir haben jetzt echt lange geredet. Zum Schluss habe ich noch hier Assoziationen. Ich sage ein Wort und du sagst, was dir in den Sinn kommt. Du kannst das in ein Wort sagen oder 5 Minuten Dialog halten, wie du möchtest. Integration.
Wichtigstes Thema der nächsten Jahre in ganz Europa.
AfD.
Was soll ich dazu sagen? Fällt mir eigentlich nicht viel zu ein.
Ja, ist ja auch eine Aussage. Kultur.
Sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft, müsste mehr forciert werden. Übereinander, untereinander, in allen Richtungen.
Pablo Thiam, danke dir, mein Freund, dass du bei meinem Podcast dabei warst, Brücken bauen. Es war sehr interessant. Ich habe mich gefreut, dich wiedergesehen zu haben, über viele Themen jetzt auch gesprochen zu haben, die wir so schon diskutiert haben, aber jetzt nicht so wie wir jetzt in diesem Podcast. Es war mir eine Freude. Ich glaube, wir hätten noch 1-2 Stunden weiterreden können. Es gibt noch viele, viele Themen, was man noch besprechen hätte können, weil einfach es ist auch noch das Thema, du hast ja jetzt eine Frau, du hast 5 Kinder, deine Frau ist weiß. Dann kommt das auch nochmal dazu. Wie nimmt sie das denn auf? Wie ist das anders? Aber bitte antworte nicht, sonst hören wir nicht auf.
Du weißt, du kennst mich einfach zu lange. Du weißt, wie ich denke, wie ich fühle. Und ich finde es klasse, dass du dich diesen Themen annimmst. Du weißt auch, wir mussten reifen, selber für uns. Wir mussten uns ein bisschen sortieren. Wir mussten auch ein Stück weit unabhängig werden von dem ganzen System, um uns auch zu äußern. Aber Hans, wie gesagt, du seitdem du Let's Dance gewonnen hast, ne, ist bei dir alles möglich. Ich habe nie gewusst, dass du tanzen kannst. Ne? Das will mir keiner glauben, aber ich habe das nie gewusst. Und für mich ist es klasse zu sehen, wie du das Ganze angehst. Und das ist ein Beispiel auch auf einem anderen Weg für alle, die hier in Deutschland sind. Ja? Und eins muss man auch sagen, wenn man die Brücke bauen will, unsere Aufgabe ist es auch, unseren Leuten zu ermutigen, zu arbeiten, sich zu bilden, ne? Auf die Leute zuzugehen, offen zu sein für Themen und keine Angst davor zu haben, auch Fehler zu machen oder auch mal zu scheitern, weil nur so kommen wir voran. Und deswegen vielen Dank, dass du mich dazugenommen hast. Und ja, ich würde dich viel lieber jetzt demnächst auch mal persönlich treffen. Vielen Dank, mein Lieber.
Danke,
schön, dich
auch
zu sehen.
Ja, super.
Brücken bauen mit Hans Sapay, ein Podcast von SWR3.